Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Was bedeutet die Asylreform der EU für Schutzsuchende? Wie repariert man einen Staudamm und wie entfernt man richtig Zecken? Das sind nur drei unserer Fragen heute, auf die wir Antworten haben in diesem Podcast. Wir schauen mit dem Migrationsforscher Markus Engler auf die Asylbeschlüsse der EU.
Es bedeutet, dass sie zunächst, sehr viele von ihnen, für längere Zeit inhaftiert werden. In Lagern, ja, oder Haftzentren an den europäischen Außengrenzen.
Wir sprechen mit dem Bauingenieur Stefan Schmitz über die Reparatur des Staudamms in der Ukraine.
Man spricht gemeinhin von Fangedämmen, also so Trenndämmen, die also den Fluss des Wassers zunächst mal umleiten, sodass man dann phasenweise eine Baugrube sich schafft, eine trockene Baugrube, in der man dann arbeiten kann.
Und Verena von Keitz aus unserem Team hat extra eine scharfe Pinzette mitgebracht, mit der sie Zecken fachgerecht entfernt. Wie man das macht, hört ihr heute bei uns. Und wir starten in den USA. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Dann kommen wir mal zu einem unschuldigen Mann, wie er selbst sagt.
I'm an innocent man. I did nothing wrong.
Ich bin ein unschuldiger Mann. Ich habe nichts Falsches getan.
They're trying to destroy your reputation.
Sie versuchen, meinen Ruf zu zerstören, damit sie eine Wahl gewinnen.
You can win an election.
Habt ihr erkannt, der Englisch spricht, ist Donald Trump. Er sieht sich mal wieder zu Unrecht verfolgt, denn er ist wieder angeklagt worden zum zweiten Mal. Geht jetzt nicht um Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, wie die erste Anklage gegen ihn, sondern um geheime Unterlagen, die er in seinem Anwesen in Florida gebunkert haben soll. Klaus Janssen aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Warum genau ist Trump angeklagt worden?
Ja, offiziell raus ist das alles noch nicht, weil die Anklage noch nicht vorliegt. Aber Medien in den USA berichten, dass es um insgesamt 7 Punkte geht. Und der schwerste ist Verstoß gegen das US-Spionagegesetz. Also weil Trump eben offenbar hunderte vertrauliche, geheime oder auch streng geheime Dokumente in seinem Privatanwesen hatte, als er schon nicht mehr Präsident war. Und sowas muss normalerweise dann auch zurückgegeben werden.
Und das hat jetzt eine andere Dimension als der erste Prozess gegen ihn, oder wie ist es?
Ja, genau. Also beim ersten Prozess zu den Schweigegeldzahlungen, da droht Trump eine Geldstrafe. Und bei der Anklage jetzt, da geht es um Haftstrafen, also sogar um jahrelange Haftstrafen. Das ist eine Anklage von einem Bundesgericht und da sind die Strafen in der Regel auch höher. Und die Vorwürfe, die sind ja auch schwerwiegender. Das hat auch Redakteur John King auf CNN gesagt.
Hier geht es nicht um Ladendiebstahl, nicht um ein gestohlenes Auto, nicht darum, ein Unternehmen schlecht zu führen. Es geht um das Entwenden von Regierungsdokumenten, streng geheimen Dokumenten.
Top secret. Documents.
Ja, nächste Woche Dienstag soll Trump dann in Florida vor Gericht erscheinen. Dann wird ihm die Anklage dann auch offiziell überreicht.
Jetzt sind zuletzt ja auch bei US-Präsident Joe Biden Geheimunterlagen zu Hause gefunden worden. Aus der Zeit, als er noch Vize war unter Barack Obama. Ist das denn vergleichbar?
Ja, das kommt drauf an, wen du fragst. Also bei Biden wird weiter ermittelt, das stimmt. Und es waren allerdings deutlich weniger Dokumente. Aber das Pro-Trump-Lager, das sagt, dass Bidens geheimen Unterlagenfunde schlimmer sind als die von Trump. Das sagt zum Beispiel der Historiker Viktor Hansen auf Fox News.
Trump war Präsident und hatte das Recht, Dokumente zu deklassifizieren. Biden konnte das als Vizepräsident nicht.
Ja, aber viele Beobachter sagen, dass Trumps Vorgehen dann doch deutlich schwerer wiegt. Es gibt klare Regelungen, wie mit Geheimdokumenten umzugehen ist. Und im Weißen Haus kann sich jetzt keiner so recht daran erinnern, dass Trump Unterlagen wirklich deklassifiziert hat, also nicht mehr als geheim eingestuft haben soll. Außerdem soll Trump die Behörden auch aktiv daran gehindert haben, weitere Dokumente zu bekommen. Bidens Team hat die Entdeckung der Unterlagen dagegen selber gemeldet. Ja, und deshalb kommen bei Trump wohl auch noch die Anklagepunkte Falschaussage und Behinderung der Justiz mit dazu.
Weil er die Unterlagen extra versteckt hat, oder wie?
Das ist wirklich der Vorwurf, der im Raum steht. Also das Nationalarchiv, das alle geheimen Unterlagen bekommen sollte, das hat immer wieder bei Trump angefragt. Es fehlen noch Unterlagen. Wo sind die? Die müssen zurückgegeben werden. Dann ist lange Zeit nichts passiert. Dann hat Trump einige Kisten an Unterlagen zurückgegeben. Dann fehlte aber immer noch viel. Und ein Vertreter von Trump hat dann irgendwann schriftlich versichert, dass jetzt nichts mehr da ist, dass nichts mehr zurückgegeben werden kann. Und dann gab es irgendwann diese Hausdurchsuchung bei Trump. Und es wurden halt trotzdem immer noch Dutzende Dokumente entdeckt, die wirklich teils streng geheim waren. Also genug Möglichkeiten, die Schriftstücke zurückzugeben, die hatte Trump im Vorfeld auf jeden Fall.
Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Wir sind ja bei den Republikanern jetzt gerade auch schon in den Auswahlprozessen oder in der Nominierung zu den Präsidentschaftswahlen.
Ja, das ist letztendlich kein Problem für Trump. Also er ist nach wie vor der klare Favorit in diesem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Ende nächsten Jahres wird er wieder gewählt in den USA. Und selbst wenn er verurteilt würde, dann könnte er wohl nach wie vor Kandidat bleiben und sogar US-Präsident werden, selbst aus dem Knast. Also das ist scheinbar offenbar nicht ausgeschlossen. Und es ist auch nicht klar, wann der Prozess um die geheimen Unterlagen überhaupt losgehen kann. Denn erstmal steht der Prozess 1 an. Bei dem geht es um vergleichsweise ja, viel weniger. Und der soll nächstes Frühjahr beginnen. Ist also unklar, ob der Prozess 2 dann bis zur Präsidentschaftswahl 2024 überhaupt startet, geschweige denn überhaupt beendet ist.
Egal ob Prozess 1 oder 2, die Republikaner, stehen die noch hinter Trump oder wie ist es?
Das sieht ganz so aus. Also viele Republikaner haben sich hinter ihn gestellt nach diesen neuen Ankündigungen. Sogar Konkurrenten von Trump beim Rennen um die Präsidentschaftskandidatur haben gesagt, das ist Quatsch, was hier läuft. Ja, und auch viele Menschen in den USA, die nehmen die Vorwürfe nicht besonders ernst, zeigen Umfragen. Auch erstaunlich viele Anhänger der Demokraten, die sehen das offenbar so. Wie lange das gut geht für Trump, das bleibt wirklich abzuwarten. Es gibt weitere Ermittlungen gegen ihn, die laufen noch zum Beispiel zu möglichen Wahlmanipulationen in Georgia oder wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol. Also da geht es noch ein bisschen weiter.
Ja, wir halten fest, er ist auf jeden Fall jetzt zum zweiten Mal angeklagt, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, dieses Mal wegen Geheimdokumenten, die er in sein Anwesen in Florida wohl mitgenommen haben soll und sie auch versteckt haben soll. Klaus Jansen war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit den News dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Range bei der Beurteilung, die ist ziemlich groß, von historisch bis menschenunwürdig, das alles mit dabei. Es geht um die Reform des Asylsystems in der EU. Gestern Abend haben sich ja die EU-InnenministerInnen geeinigt.
Wir haben auf der einen Seite die Solidarität, in dem gerechter verteilt werden sollen, und wir haben auf der anderen Seite entschieden, dass es aber auch Verantwortung braucht. Und Ordnung innerhalb der EU, das heißt, künftig werden alle Geflüchteten schon an der Grenze registriert.
Für Deutschland war Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit dabei. Nochmal der Kern der Einigung, Geflüchtete aus Ländern, die als sicher gelten, die sollen schon an den EU-Außengrenzen aufgehalten werden. Ihr Asylantrag entscheidet sich dort. Innerhalb von 3 Monaten soll das passieren. Es gibt Sonderregelungen für Familien. Was sagt ein Migrationsforscher dazu? Wir fragen nach bei Markus Engler beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Schönen guten Tag, Herr Engler.
Schönen guten Tag.
Menschenwürdig oder nicht dieses System der EU? Wie fällt Ihre Beurteilung aus?
Gut, ich meine, die Frage ist, was der Vergleichsmaßstab ist. Ich meine, die gegenwärtige Politik, die wir haben, ist ja alles andere als menschenwürdig. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es in der Debatte geht. Ja, könnte man mit der geplanten Reform Dinge verbessern?
Was bedeutet diese Reform denn jetzt konkret für die Menschen, die nach Europa kommen und Asyl suchen?
Es bedeutet, dass sie zunächst, sehr viele von ihnen, für längere Zeit inhaftiert werden. In Lagern, ja, oder Haftzentren an den europäischen Außengrenzen. Inklusive von auch Familien mit Kindern.
Hat man das so, Entschuldigung, muss ich mal ganz kurz fragen. Also es klingt da jetzt schon auch negativ. Also über die Ausgestaltung dieser Lager ist ja noch gar nichts bekannt.
Das stimmt. Aber alle Lager, die wir bisher gesehen haben, ob es sozusagen jetzt an Außengrenzen ist oder auch große Lager, auch vielleicht in Mitgliedstaaten, da sehen wir ähnliche Beobachtungen, dass sie eben dann irgendwann überfüllt sind und menschenrechtliche Standards eben nicht erfüllt werden. Und ja, theoretisch haben Sie recht, könnte man sich auch irgendwie irgendwelche Lager vorstellen, die vielleicht einen besseren Standard hätten. Aber meisten meiner Kollegen und auch ich selbst sind sehr, sehr skeptisch, dass das tatsächlich gelingen wird.
Es ist jetzt schon zu hören, dass die Verfahren innerhalb von 3 Monaten zu einem Ende kommen sollen, wenn es keine Aussicht auf Asyl gibt. Wer kümmert sich denn dann um die Rückführung der Menschen?
Naja, um die Rückführung der Menschen kümmern sich letztlich auch die Staaten, in denen diese Zentren sich befinden. Ja, die sind dann dafür verantwortlich. Und natürlich wird es dann möglicherweise Mechanismen geben, dass andere EU-Staaten finanziell unterstützen. Aber seit Jahren, fast schon Jahrzehnten, sagen ja Innenpolitiker immer wieder, ja, wir müssen mehr Leute zurückführen und abschieben. Ja? Und wir sehen, dass es eben wichtige Hindernisse gibt. Es können gesundheitliche Hindernisse, es können auch politische Hindernisse sein. Also Staaten nehmen die Leute nicht zurück. Und mir fehlt ja wirklich die Fantasie, warum sich plötzlich das komplett ändern sollte. Und nehmen wir mal das Beispiel der Türkei. Ja? Wir haben so ein Zentrum in Griechenland. Die Türkei hat sehr viel mehr Flüchtlinge aufgenommen als Europa, ja, mehr als 4 Millionen. Die Situation in der Türkei ist innenpolitisch extrem schwierig. Warum sollte die Türkei plötzlich sagen, ja, wir nehmen regelmäßig Tausende von Menschen zurück?
Das scheint nicht beantwortet, stand jetzt diese Frage. Würden Sie denn sagen, dieses System, so wie man sich jetzt erstmal darauf verständigt hat, hält irgendjemand davon ab, in die EU zu kommen?
das System an sich nicht. Ich meine, jetzt haben wir ja schon massiven Grenzschutz. Das vergessen ja viele, dass eigentlich fast alle Landgrenzen mit Hightech-Zäunen und Drohnen und so weiter gesichert sind, schon jetzt. Ja. Mhm. Menschen überwinden diese Zäune trotzdem, aber natürlich riskieren sie oft ihr Leben. Und das wird in Zukunft ja nicht anders sein. Die Frage ist ja, dann gibt es dort irgendwelche Zentren und natürlich würden Flüchtlinge, Schutzsuchende, andere Migranten würden versuchen, natürlich gerade zu vermeiden, in diese Zentren zu kommen. Ja? Das heißt, dann würden wir Bilder haben, wie irgendwelche Sicherheitskräfte die Leute sozusagen einfangen, inklusive Familien, und in diese Lager bringen. Die würden versuchen, nicht dort in diese Lager reinzukommen. Und sozusagen diese Idee, ja, dass man eben Flüchtlinge so hin und her schieben kann zwischen Staaten, das ist ja auch ein Element, dass eben die, die dann doch sozusagen Chancen haben, anerkannt zu werden, sollten dann verteilt werden auf andere EU-Staaten. Und die Idee, dass sie dann plötzlich da bleiben würden, nehmen wir mal an, so eine Familie aus Syrien, ja, kommt in dieses Lager, man sagt, okay, man macht eine Vorprüfung und dann sagt man, okay, es soll ein richtiges Asylverfahren durchgeführt werden und dann schickt man diese Person nach, was weiß ich, Lettland, ja, oder Rumänien. Die werden da nicht bleiben.
Herr Engler, Sie beschäftigen sich sehr lange mit diesem Thema schon. Sie sind Migrationsforscher. Ja. Gibt es denn ein System, wo Sie sagen, das ist, kann im Interesse eines Staates sein und es kann im Interesse derjenigen sein, die Schutz und Hilfe suchen?
Ich finde, wir sollten diese Debatte um irreguläre Einwanderung entdramatisieren. Ja? Nicht so tun, als wäre das sozusagen unser größtes Problem in Europa. Die allermeisten Flüchtlinge, die wir im Moment übrigens gerade haben, sind komplett legal eingereicht, nämlich aus der Ukraine. Und deswegen haben wir auch die Herausforderung in Deutschland, gerade im Moment wegen dieser sehr hohen Zahl von Flüchtlingen, nicht wegen der deutlich geringeren Anzahl von Flüchtlingen aus anderen Staaten. Deswegen würde ich sagen, wir müssen es einfach ein Stück weit akzeptieren, dass Menschen irregulär einreisen und Schutz suchen. Ja? Das ist sozusagen kein Drama. Und wenn wir versuchen, diese Grenzen mit aller Gewalt und Konsequenz zu kontrollieren, wird es nur zu mehr Leid und mehr Gewalt und auch Todesfällen und so weiter führen. Also würde ich sagen, das müssen wir ein Stück weit einfach hinnehmen. Dann würde ich sagen, wir müssen Erstaufnahmestaaten wie die Türkei, andere sehr viel besser unterstützen im Vergleich zu jetzt. Wir müssen auch bei uns, ja, in den Kommunen einfach mehr Ressourcen bereitstellen, um die Leute ordentlich unterzubringen und zu versorgen. Und wir brauchen mehr sozusagen sichere Fluchtwege, weil das lösen diese Zentren ja auch nicht. Die sind ja auf europäischem Territorium. Die Menschen müssen ja weiterhin über das Meer oder sehr gefährliche Landwege, um überhaupt in Europa Schutz zu suchen. Ja, das wird damit überhaupt nicht geändert. Das sind jetzt einige Elemente sozusagen von einem System, wie ich mir das vorstellen würde.
Das ist die Meinung eines Migrationsforschers zu dem, was die EU in Sachen Asyl vorhat. Markus Engler war das vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über das, was krabbelt und Blut saugt und oft auch Fieses im Gepäck hat, nämlich FSME, das Virus, ein Krankheitserreger, der eine Hirnhautentzündung auslösen kann. Jawohl, die Rede ist von Zecken. Wir sind im Sommer angekommen und den Sommer mögen die Zecken besonders. Und wir haben das Thema letzte Woche schon besprochen mit einem Zeckenforscher und ihr habt so viele Fragen gehabt bei Instagram zum Beispiel, wie man diese Viecher jetzt richtig rausnimmt. Und zum Glück ist Verena von Keitz aus unserem Team heute am Start. Sie kennt sich bestens aus damit, als Wissenschaftsjournalistin, als Zeckenrausholerin. Du hast schon sehr viele entfernt, oder?
Ja, ich habe sehr viele Zecken schon entfernt, obwohl ich selber nur eine einzige in meinem Leben hatte. Aber viele Jahre lang habe ich an meinem Hund rumklamüsert und habe ich wirklich so ziemlich alle Hilfsmittel ausprobiert, die es gibt. Also von der Plastikzeckenzange, die so aussieht wie ein Stift, wo man oben drauf drücken kann und sich dann die Dinger ausfahren. Die taugt übrigens gar nicht. Aha. Und über die Zeckenkarte, die so aussieht wie eine Kreditkarte mit kleinen Einkerbungen drin, hin zu meinem All-Time-Favorite. Ich habe ihn mitgebracht, eine richtig gute Zeckenzange, die aussieht wie eine Pinzette, deren Greifarme halt am Ende so sehr schmal und gebogen sind. Mhm. Und mit der kannst du sehr zuverlässig, ups, ja, eine Zecke entfernen, die schon fest sitzt.
Ich sag mal so, wenn die Zange dir in den Fuß fällt, bleibt sie halt auch stecken. Ja, die ist wirklich sehr spitz, diese Zange. Warum ist das gut?
Also, weil du sie so gut an den gebogenen Greifarmen unten richtig gut zusammendrücken kannst, ohne den Hinterleib der Zecke zu quetschen. Und damit hast du den richtigen Anpack, um das Vieh mit einem kleinen Ruck aus der Haut rauszuziehen. Die Zecke sitzt ja fest mit ihrem Stechrüssel, der voll mit Widerhaken ist und leistet beim Rausrupfen schon ein bisschen Widerstand. Und dagegen diese herkömmlichen Zeckenzangen aus Plastik, die man auch in Apotheken und so kaufen kann, die haben sehr dicke Enden unten. Und wenn du die zusammendrückst, dann drückst du auch die ganze Zecke. Und das kannst du wirklich vergessen.
Okay. Ich meine, warum? Die Zecke töte ich doch so oder so damit.
Ja, aber das Problem ist, dass du die Zecke ziemlich sicher quetscht. Aha. Und das ist blöd, weil im Darm von Zecken Bakterien stecken können, die Borreliose auslösen können. Borreliose ist diese zweite wichtige Krankheit im Zusammenhang mit Zecken, die hier bei uns neben FSME halt übertragen wird. Mhm. Normalerweise dauert es 1 bis 2 Tage, bis die Borreliose-Bakterien vom Darm der Zecke bis in den Speichel hineinwandern und übertragen werden können auf uns Menschen. Und das ist auch der Grund, warum es immer heißt, Zecken sollten sollte man möglichst in den ersten 12 Stunden entfernen. Aber wenn du auf den Hinterleib drückst, ne, dann können die Zecken ihren Darminhalt einfach sofort in dich, ich sag mal, ergießen. Und dann hast du den Borreliensalat.
Über die Zeckenkarte bist du ziemlich schnell drüber gegangen. Das war ja was, was bei Instagram viele auch irgendwie nutzen.
Ja, ich fand die am Anfang auch gut. Aber das Problem ist, mit dieser Karte kriegst du kleinere Zecken, die gerade erst angedockt haben, nicht gut weg. Mhm. Also die Idee ist, dass du diese Einkerbung, die in der Karte ist, dieser Spalt zwischen den Körper der Zecke schiebst und der Haut, wo die Zecke festsitzt, die Karte dann anhebst und die Zecke so raushebelst. Mhm. Das geht aber nur zuverlässig mit Zecken, die echt schon ein bisschen größer sind und etwas Blut gesaugt haben, also schon länger an dir dranhängen.
Das wollen wir natürlich nicht.
Genau, das wollen wir nicht. Aber kleinere Zecken, die erst gerade angedockt haben, die rutschen eher durch den Spalt der Karte durch und dann quetscht man dabei meistens nämlich doch ihren Hinterleib oder verletzt den irgendwie. Das habe ich wirklich oft erlebt, wenn ich bei meinem Hund die Zecken weggemacht habe. Und eben das soll ja beim Entfernen der Zecke nicht passieren.
Also klare Empfehlung nehme ich da mal raus für die spitze Edelstahl-Zecken-Pinzette. Noch besser ist natürlich, wenn sich diese Zecken gar nicht erst festsaugen bei uns.
Ja, auf jeden Fall. Also besonders auch deswegen, weil die FSME-Viren sofort beim Einstich der Zecke übertragen werden. Denn die sitzen in den Speicheldrüsen der Zecken, also nicht im Darm. Und die geben dir gar kein Zeitfenster, in dem du die Infektion noch verhindern kannst, wenn du die Zecke rechtzeitig abmachst. Daher Zecken insgesamt davon abzuhalten, sich überhaupt festzusetzen, das ist wirklich sehr zu empfehlen.
Was da ja auch immer ganz gut ist, ist lange Hose und feste Schuhe. Es findet allerdings Frauke eine komische Empfehlung von uns. Sie hat uns geschrieben, dass sie viel unterwegs ist mit kurzer Hose und dass sie Zecken auf ihren Beinen so schnell sieht und entfernen kann. Also sie reagiert dann einfach schnell. In der langen Hose dagegen könnte eine Zecke rumkrabbeln, wie sie will, sich verstecken und dann einfach schön andocken. Was sagst du dazu?
Ich finde, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also Zecken lassen sich ja ziemlich viel Zeit, bis sie sich festsaugen und wandern auf dem Körper oder unter der Kleidung erstmal dann auf die Haut umher, um die richtige Stelle zu finden. Das sind sowas wie Achselhöhlen, Kniekehlen, hinter den Ohrläppchen und sowas. Mhm. Also überall da, wo die Gefahr für die Zecke gering ist, dass wir sie bemerken und abreißen oder als anderes Tier vielleicht abbeißen. Und insofern würde ich auch nicht unbedingt darauf vertrauen, auf lange Hosen, sondern mich zusätzlich noch zum Beispiel mit einem Spray einsprühen, unten an der Hose oder an den Schuhen, das Zecken abschreckt und mich dann nach dem Spaziergang auch tatsächlich ausziehen und den ganzen Körper gut abschrecken.
Schön kontrollieren immer. Ne? Das Spray hilft aber auch. Also haben wir wieder einiges gelernt, was wir tun können, damit sich die Zecke gar nicht erst andockt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist so wichtig fürs Trinkwasser, fürs Kühlwasser eines AKWs als Energiequelle. Und seit Mittwoch dieser Woche ist er zerstört, der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine. Sprechen wir drüber, ob der zu reparieren ist, mit Stefan Schmidt, Experte für Staudämme, Bauingenieur, hat selbst schon viel für ein Energieunternehmen in dieser Welt gebaut. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Herr Schmidt, kann man den Staudamm in der Ukraine denn reparieren?
Ja, man kann den schon reparieren. Also das würde eben erfordern, sagen wir es mal, dass wieder Frieden herrscht, dass man tatsächlich an die Baustelle ran kann. Aber reparieren, ja, das ist möglich.
Wie läuft das denn genau ab, wenn man so ein Leck, oder sagen wir, das ist ja kein Leck mehr, sondern ein großgerissenes Loch in der Mauer, in der Staumauer dann flicken muss?
Also man würde natürlich jetzt zunächst mal abwarten, bis der ganze See tatsächlich leer gelaufen ist. Also da gibt es ja kein Halten im Moment. Und wenn das dann geschehen ist und praktisch dann der Fluss, der Dnjepr, seinen Normalabfluss dann wiederum hat, dann würde man eben reingehen, würde zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen. Was ist zerstört? Was ist erhalten? Es ist ja ein relativ langer Damm, ich glaube 3,5 Kilometer lang. Mhm. Der ist nicht komplett zerstört. Es sind im Wesentlichen die Bauwerke in Flussmitte, die also zerstört worden sind, die Hochwasserentlastung und das Krafthaus, also die Turbinenhalle. Ja, und dann würde man eben sehen, was kann von den Bauteilen, die noch erhalten sind, noch wiederverwendet werden und in einen Wiederaufbau integriert werden. Und was muss tatsächlich neu gemacht werden.
Dann. Warum schafft man das jetzt nicht in der aktuellen Situation? Sind die Wassermassen das große Problem? Kann man nicht Stahlwände einziehen, die die dann wieder zurückhalten?
Ja, richtig. Also ich meine, man wird sicherlich mit solchen Methoden arbeiten. Also man spricht gemeinhin von Fangedämmen, also so Trenndämmen, die also den Fluss des Wassers zunächst mal umleiten, sodass man dann phasenweise, abschnittsweise eben eine Baugrube sich schafft, eine trockene Baugrube, in der man dann arbeiten kann, in der man diese Betonbauwerke und die Dammbauwerke dann wieder herstellen kann. Aber dazu bedarf es eben tatsächlich zunächst mal eines beherrschbaren Abflusses. Also das heißt, jetzt im Moment, wo da noch extreme Hochwässer durch diese Scharte in der Sperre laufen, also wird das sicherlich nicht möglich sein.
Und es muss dann, um es wieder aufbauen zu können, höre ich raus, auch trocken sein. Also man kann dann, weil die Materialien wie Beton ja eben nicht trocknen können, wenn es ringsherum nass ist, nicht loslegen.
Ja gut, also man kann tatsächlich Beton auch unter Wasser einbauen. Das funktioniert eben mit Unterwasserbeton, das geht. Aber nichtsdestotrotz, ja, man wird also dort sich Baugruben schaffen, in denen im Trockenen gearbeitet werden kann. Mhm. Und das bedeutet eben, dass solche Trenndämme einzuziehen sind, wo dann halbseitig das Wasser vorbeifließen kann und auf der anderen Seite dann eben eine trockene Baugrube entsteht, in der ich arbeiten kann.
Was ist Ihre Einschätzung, Herr Schmidt? Jetzt haben Sie die Bilder gesehen dort, Sie kennen die Lage vor Ort. Was glauben Sie, wie lange es denn dauern würde, um diesen Damm neu zu bauen?
Sagen wir es mal davon ausgehend, dass man mehr oder weniger den alten Entwurf aus den circa 50er Jahren war es ja, glaube ich, dass man den wiederherstellt. Und sicherlich würde ich auch annehmen, dass da noch entsprechende Bestandsdokumentation bei den Behörden dort vorhanden ist. Dann würde ich jetzt mal aus der Hüfte geschossen von einem Jahr Planungszeit ausgehen und dann vielleicht 2-3 Jahre Bauzeit, um das eben dann, wie gesagt, so phasenweise wiederherstellen zu können. Mhm. Also rechnen wir mal mit 4 Jahren, um das wiederherzustellen.
Das ist nicht gerade eben gemacht. Mhm. Stefan Schmitz ist Bauingenieur. Er ist Experte für Staudämme, hat selbst schon viel für ein Energieunternehmen weltweit gebaut. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch, Herr Schmidt.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn eine Frau bei der australischen Fluglinie Qantas Airlines als Stewardess arbeitet, dann musste sie sich bisher auf eine bestimmte Art und Weise schminken und durfte in der Kabine auch nicht mit Herrenschuhen herumlaufen. Und umgekehrt war es den Männern verboten, dort bei dieser Airline lange Haare zu tragen. Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, diese Regeln zu lockern, übrigens nach einem riesigen Shitstorm gegen die alten Regeln. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner hat sich für uns mal angeschaut, was Arbeitgeber den Mitarbeitenden eigentlich vorschreiben dürfen, bezogen auf die Arbeitskleidung.
This policy allows everyone to have a seat at the table. It's not taking away from anyone, it's just allowing everyone from the community to just have a voice.
Virgin Atlantic war die erste der Airlines. Jeder Mensch, der dort arbeitet, egal ob im Cockpit oder in der Kabine, darf selber entscheiden, ob er oder sie sich eher männlich kleidet oder eher weiblich oder irgendwie dazwischen.
I get to be myself, a non-binary person. I have the choice of a uniform, which is a massively big thing. It's so important.
Mit der Abschaffung der Uniformen für Männer und Frauen hat das Unternehmen Ende letzten Jahres an Rollenklischees gerüttelt, die in der Luftfahrtbranche tief verwurzelt sind, und drehte dazu mit großem Aufwand einen Werbespot, in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber freuten.
It's not about cancelling people, it's not about removing women or removing men, it's just about more inclusive language.
Es gibt wenige Branchen, in denen die Kleidungsvorschriften gleichzeitig so strikt und so geschlechtsspezifisch sind wie bei den Airlines. Anzug und Krawatte für die Herren, Bleistiftrock und enger Blazer für die Frauen, das ist der Standard. Und die Airlines dürfen das von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, meint die Anwältin und Arbeitsrechtlerin Nele Urban. Es gibt nämlich 2 Gründe, warum Arbeitgeber ihren Leuten eine bestimmte Arbeitskleidung vorschreiben dürfen. Und der erste hat mit der Arbeitssicherheit zu tun.
Schutzkleidung muss der Arbeitgeber vorgeben, also auch zum Beispiel Schutzschuhe, alles was in der Produktion ist, natürlich in Krankenhäusern, in OPs, da darf ich als Arbeitgeber klare Vorschriften machen.
Und der zweite Grund ist die Corporate Identity des Unternehmens, also die Frage, wie wirkt es auf die Kundschaft?
Wenn ich das gerne habe als Arbeitgeber aus Gründen der Einheitlichkeit, ne? Also da fällt mir immer so spontan ein, Mitarbeiter in Arztpraxen, die am Empfang sitzen, die Polohemden tragen mit dem Logo der Arztpraxis. Ne, ich habe Publikumsverkehr, es gibt ein besonderes Interesse an der Einheitlichkeit. Das darf ich als Arbeitgeber. Ich muss eine entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag haben und ich muss auch ein Interesse haben. Also ich darf das nicht willkürlich machen.
Wer also zum Beispiel ausschließlich im Büro arbeitet und das Unternehmen nicht nach außen repräsentiert, kann im Grunde genommen rein rechtlich anziehen, was er oder sie will. Relativ neu ist nun aber die Diskussion darüber, ob die Arbeitskleidung eher männlich oder eher weiblich gelesen wird, meint Nele Urban.
Ich denke, dass man Dinge heute anders beurteilen würde als noch vor 10 Jahren.
Bisher ging die Tendenz in Unternehmen nämlich im Zweifel eher in Richtung Unisex. Wenn Männer und Frauen in vergleichbaren Positionen arbeiten, dann bekommen sie in der Regel einfach, wie eben schon angesprochen, das Polohemd. Eine repräsentative, genderneutrale Uniform, wie sie Virgin Atlantic extra entwerfen hat lassen, ist aber bisher die absolute Ausnahme. In manchen Berufen hat das ebenfalls etwas mit der Sicherheit zu tun.
Gerade bei Polizistinnen und Polizisten ist ja die Uniform auch im ganz erheblichen Maße Schutzkleidung. Und da ist die Frage, kann sie ihren Schutz erfüllen? Das wäre das obere Kriterium. Wenn sie das kann, dann gibt es letztens auch keinen Grund, eine Frauenuniform zu tragen.
Das heißt, in Sicherheitsberufen ist die Funktion der Kleidung das wichtigste Merkmal. Wenn der Schutz am Arbeitsplatz aber keine so große Rolle spielt, wie zum Beispiel bei einer Airline, dann erwartet Nele Urban, dass sich die Geschlechterrollen der Arbeitskleidung Schritt für Schritt auflösen werden.
Ich glaube, dass man dorthin kommen wird, weil es eben kein rechtliches Interesse an der Differenzierung gibt, dass man da zu genderneutraler Kleidung kommen wird, weil es eben kein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers gibt, zu sagen, Mitarbeiterinnen, Stewardessen müssen hohe Schuhe tragen, Stewards dürfen flache Schuhe tragen. Also da findet eine Entwicklung statt. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren sehen würden, dass sich das ändert.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.